Willkommen zu Mensch und Maschine mit Klaus Scharke. Mit dem Fokus Entdecken, Verstehen, Gestalten, die Welt der künstlichen Intelligenz, erforschen wir in diesem Podcast mit Expertinnen und Experten die tiefgreifenden Veränderungen, die der KI-Einsatz mit sich bringt. Wir diskutieren ethische Fragen, beleuchten technologische Fortschritte, analysieren gesellschaftliche Auswirkungen und beschäftigen uns mit dem konkreten Einsatz dieser neuen Werkzeuge. Begleiten Sie uns beim Erkunden dieser spannenden Herausforderungen, Chancen und Risiken der künstlichen Intelligenz. Heute bei uns zu Gast Jan Eggers, Journalist und KI-Koordinator beim öffentlich-rechtlichen Rundfunk sowie Trainer im Bereich generative KI. In seinem Blog youngeggers.tech analysiert er aktuelle Entwicklungen rund um künstliche Intelligenz. Willkommen, Herr Eggers. Schön, dass Sie heute bei uns sind.
Hallo.
Zuerst eine Frage eher in die persönliche Richtung. Was motiviert Sie, sich so intensiv mit KI im Journalismus auseinanderzusetzen?
Na, ich habe immer schon gerne mit Technologie, gerade mit neuer Technologie, rumexperimentiert. Ich habe so ein bisschen einen Technik-Hintergrund, nicht wirklich, aber ich kann ein bisschen programmieren. Und weil ich als Datenjournalist auch die Möglichkeit hatte, da mich schon sehr viel auszutoben und entsteht dann schnell auch der Wunsch, dass man neue Werkzeuge erstmal testet und guckt, was sich damit machen lässt. Das kann ich vielleicht, ich habe wirklich so auch den Moment, wo das bei mir gerade mit der KI, über die wir heute reden, so durchgezündet hat. Das war kurz nachdem ChatGPT auf den Markt gekommen war. Ehrlich gesagt, ich war von ChatGPT nicht so fürchterlich begeistert. Ich hatte mit diesen Sprachmodellen, die ChatGPT antreiben, schon so rumexperimentiert, hatte das auch für die ein oder andere Textarbeitsspielerei genutzt, habe dann aber gedacht, naja gut, jetzt kann man mit den Dingern chatten. Was soll das? Wo sind da die Anwendungen? Dann kam aber ein paar Tage später eine Geschichte, wo ich mir jemanden anschauen wollte, der einfach sehr viele YouTube-Videos veröffentlicht hatte. Das war so jemand aus der Querdenker-Szene und ich wollte mir angucken, worüber hat er denn so geredet, dieser Mann? Und dann stand ich vor der Option, mir jetzt praktisch 3 Tage lang nonstop YouTube-Videos anzuschauen mit Querdenker-Content. Und habe ich gesagt, nee, das will ich nicht unbedingt machen. Gibt's da nicht was anderes? Und dann habe ich ein bisschen gebastelt, hat wahrscheinlich auch 3 Tage gedauert. Aber am Ende hat dann ein kleines Computerprogramm für mich diese YouTube-Videos runtergeladen, sie mit Hilfe von einer KI in Text verwandelt und mit Hilfe von einer anderen KI in Stichpunkte verwandelt. Und ich konnte mir so stichpunkthaft durchgucken, worüber hat denn der Mann eigentlich gesprochen, ohne dass ich es mir alles einzeln selber angucken musste und damit auch wahnsinnig viel Zeit vertan hätte. Und das fühlte sich schon auch an wie Zauberei, ne? Also wenn man das so einsetzt, um die journalistischen Möglichkeiten zu erweitern und dann plötzlich was in Reichweite gerät, was man vorher nicht machen konnte, das finde ich immer noch faszinierend.
Ja, vielen, vielen Dank. Das war ja jetzt schon mal ein Stück weit in Richtung konkrete Anwendung. Und Sie haben es ja dann wahrscheinlich auch ein bisschen weiter gedreht für Ihre Anwendung im redaktionellen Alltag. Und wie könnten Sie das beschreiben, Sie vielleicht auch mit den Kollegen, mit denen Sie zusammenarbeiten, welche Möglichkeiten Sie mit KI haben, um sich den Alltag vielleicht ein bisschen leichter zu machen oder, wie Sie es gerade gesagt haben, Ihre Möglichkeiten einfach nochmal zu erweitern?
Also das bei mir ist das ja so ein bisschen ein Sonderfall, weil mein Job weniger ist, jetzt beispielsweise Meldungen zu schreiben oder sowas, sondern ich auch so ein bisschen gucken will, wo liegen denn die Möglichkeiten, wo können denn Kollegen von mir und Kolleginnen was mit KI anstellen, was ihnen denn möglicherweise auch nützt. Ne? Und natürlich die ersten Sachen, die dann kamen, war Textarbeit, schlicht und ergreifend. Das ist ja fast, muss man schon sagen, Standard. Ne? Ich habe irgendwie einen Text und will mir den beispielsweise kürzen lassen, auf eine andere Form umschreiben lassen, will vielleicht aus einem Text auch eine Schlagzeile machen. Das ist zum Beispiel so, Online-JournalistInnen, die schreiben in der Regel nicht so sonderlich gerne Überschriften. Ne? Man hat sein Manuskript fertig und dann am Ende muss man noch eine Überschrift dazu verfassen und wehe, man denkt nicht darüber nach, wie die von Google nachher gefunden wird, dann kommt der SEO-Kollege und guckt einem böse über die Schulter. Also da gibt es viele Dinge, die man berücksichtigen muss. Und da hilft es echt, wenn man dann manchmal auch so auch ein bisschen auf dem Schlauch steht und sagt, okay, ich kann meinen Text einfach in so ein Sprachmodell reinwerfen und kann mir 10 Vorschläge machen lassen. Ich bin immer noch derjenige, der dann am Ende entscheidet, was ich davon nehme. Aber so dieser Horror vom weißen Blatt, dass man irgendwie vor was sitzt und denkt, naja, ich komme da nicht wirklich weiter. Das ist also ein Anwendungsfall, wo mir künstliche Intelligenz ganz definitiv hilft. Auch natürlich überhaupt Ideenfindung und Sachen strukturieren. Und auch da wieder KI fast so ein bisschen wie so eine Vorschlagskreativmaschine zu nutzen. Weil, das müssen wir ja auch sagen, auf der anderen Seite bin ich sehr skeptisch, zurückhaltend, versuche auch Kolleginnen und Kollegen zu bremsen, die so völlig überschwänglich mit KI arbeiten wollen. Nicht nur, weil das amerikanische Cloud-Dienste sind, denen wir jetzt vielleicht nicht alles von uns verraten wollen, sondern auch, weil wir natürlich wissen, dass die Sprachmodelle, dass die KI-Technologie, ChatGPT und Co. ganz erhebliche Fehler haben. Die produzieren immer fürchterlichen Unsinn und der ist zwar sehr viel seltener geworden, aber im Detail kommt das immer noch vor. Und das heißt, ich muss eben natürlich auch alles, was ich mir mit KI erstellen lasse, sorgfältig nochmal kontrollieren und auf die eine oder andere Weise prüfen. Und das ist Arbeit. Und dann spart es am Ende möglicherweise gar nicht so viel Zeit, wie ich ursprünglich mal erhofft hatte. Naja, was gibt's sonst noch? Ich glaube, das, was natürlich ein Traum ist, dem wir uns allmählich auch so nähern, ist so das Ende der Bürokratie, möchte ich es mal nennen. Das ist jetzt vielleicht sehr groß gesprochen, aber wir bringen ja in unserem Arbeitsalltag unglaublich viel Zeit damit zu, Formulare auszufüllen, Suchmasken, sonst irgendwas. Datenjournalistisch gesprochen, wir verwandeln unstrukturierte Daten in strukturierte und das kann KI inzwischen auch. Und da zeichnet sich doch ab, dass wir so den ein oder anderen nervigen Routinevorgang mittelfristig loswerden, auch wenn wir im Augenblick noch nicht ganz so weit sind.
Ja, vielen, vielen Dank erstmal für dieses kleine Panorama. Also wichtig für unsere Hörerinnen und Hörer vielleicht jetzt nochmal zu sagen, wenn wir über ChatGPT sprechen, dann sprechen wir über einen sogenannten Text-zu-Text-Generator. Und es gibt ja jetzt da draußen auch noch eine ganze Menge andere Anwendungen. Also in einem meiner anderen Podcasts hat mir jemand gesagt, dass es alleine im Bereich der Architektur 1000 KI-Anwendungen, über 1000 KI-Anwendungen gäbe. Und wie ist es? Gibt es noch andere KI-Tools, wo Sie sagen, dass die Prozesse in Ihrer journalistischen Arbeit, in Ihrem Team, ja, qualitativ nach vorne gebracht haben?
Also ich arbeite ja für einen öffentlich-rechtlichen Sender und der macht Hörfunk und Fernsehen und diese ganze Produktionsseite, da ist natürlich vieles dazugekommen. Also es gibt zum Beispiel die Möglichkeit, wenn Sie als Reporter, als Radioreporter früher zurückgekommen sind und dann haben Sie in Ihre Aufnahme reingehört und das war alles völlig verrauscht und im Hintergrund spielen Kinder und Hunde bellen und der Verkehr rauscht, dann konnten Sie diese O-Töne möglicherweise nicht nehmen. Da konnten sie noch so viel filtern. Inzwischen gibt es tatsächlich Tools, wo man so eine Aufnahme reinwirft und dann kriegt man was, was doch dann auch sehr verständlich ist. Also diese ganze Nachbearbeitung, auch Sachen umschneiden und vielleicht ein bisschen anpassen und so. Da haben wir ganz viele neue Möglichkeiten, auch im Bereich Bild natürlich. Wobei einige dieser Möglichkeiten auch schon so sind, dass sie uns durchaus auch Sorgenfalten auf die Stirn zaubern. Gerade seit ein paar Tagen hat zum Beispiel Google jetzt wieder einen neuen Videogenerator auf den Markt gebracht. Der ist in Europa offiziell noch nicht erhältlich. Veo 3 heißt der und Google verspricht im Prinzip für nicht allzu viel teuer Geld, kann man da komplette Filme machen. Mit Bild und Ton in professioneller Qualität, auch ohne die Fehler, über die wir immer so spotten bei Bild-KI. Also die Zeiten, wo die Hände immer 6 Finger hatten, die sind eigentlich lange vorbei. Das kann man alles wirklich in Minuten, könnte ich mir da einen ganzen Film zusammenbasteln mit diesen Tools. Und natürlich kann man sich fragen, was stellt denn das mit so einer ganzen Produktionsbranche an? Weil wenn ich jetzt beispielsweise, also wenn ich eine Reportage mache, dann ist das klar, dann muss ich das trotzdem natürlich noch tun. Aber wenn ich sowas mache wie ein Spielfilm oder ein Werbefilm, ne, dann ist halt die Frage, suche ich mir da wirklich überhaupt noch ein Kamerateam und einen Tonmenschen und fahre dann an eine Location und leuchte das alles aus oder nutze die KI, um das mithilfe vollkommen synthetischer Bilder in Szene zu setzen. Und das ist jetzt dann doch auch ohne Probleme machbar.
Wir hatten vorhin schon das Thema angesprochen, dass wir als Journalistinnen und Journalisten natürlich nochmal prüfen müssen. Also ich sag mal, im Journalismus gibt es ja dieses mindestens zwei Quellen-Prinzip, ne? Also so, dass man einfach nochmal guckt und seine Dinge überprüft, die man recherchiert hat und ob das alles irgendwie stimmig ist. Das müssen wir bei der KI auch machen, weil die KI, Sie haben das richtig gesagt, die fantasiert manchmal, die ist ja sehr freundlich, also zumindest solche Text-zu-Text-Generatoren, und die stellt sich nicht gerne bloß, wo ihre Systemgrenzen sind, das habe ich so festgestellt. Und dann erfindet die manchmal halt einfach auch was. Und jetzt so die Frage, wie stellen Sie in Ihren Kontexten denn sicher, dass der Einsatz im Journalismus auch, nenne es mal, ethischen Standards entspricht, die wir als Menschen natürlich anliegen und die KI per se nicht haben kann.
Letzten Endes mit einer ganz einfachen Regel. Die KI hat keine Verantwortung. Die kann sie auch nicht übernehmen. Die Verantwortung hat derjenige oder diejenige, der die sie einsetzt. Und das heißt, dass ich entsprechend meinen Kontrollpflichten danach kommen muss. Und das ist natürlich auch eine Sache mit Medienkompetenz. Letzten Endes, wie gut kenne ich diese Werkzeuge, die ich da einsetze? Habe ich so die Erwartung, das ist wie so ein Zauberstab, den ich schwinge und dann kommt alles raus, was auf magische Weise richtig ist? Nein, ist es natürlich nicht, sondern begreife ich auch so ein bisschen, letzten Endes sind das diese Sprachmodelle, die bei ChatGPT zum Einsatz kommen, das sind Textgenerierungsmaschinen, die letzten Endes einen richtigen Text produzieren, aber nicht unbedingt richtige Fakten. Und dann sage ich den Leuten beispielsweise, den Kolleginnen und Kollegen immer, stellt euch vor, ChatGPT ist so ein bisschen sowas wie der unzuverlässige Praktikant, der sehr viel kann und auch sehr viel Potenzial hat, aber so ein bisschen übereifrig ist und manchmal auch Dinge tut, die er besser bleiben lassen müsste. Und wir sind dann gehalten zu gucken, was macht denn der eigentlich? Und das ist zum Teil ja auch gar nicht so einfach. Also wenn ich ChatGPT anschmeiße und ich frage irgendwas, beispielsweise, wer ist die größte Boyband aller Zeiten? Dann gibt es zwei Möglichkeiten. Entweder, dass ChatGPT mir direkt antwortet und das kann dann, weil da das Sprachmodell, also dieser Textgenerator antwortet, da können durchaus auch Dinge vorkommen, die keine Basis in der Wirklichkeit haben. Ja, abgesehen davon, dass ich immer noch staune, dass mir ChatGPT sagt, die größte Boyband aller Zeit seien die Beatles. Aber das ist ein anderes Thema. Naja, es gibt aber auch noch die andere Möglichkeit, dass ChatGPT für sich, ich sag's mal vermenschlichend, zu dem Schluss kommt, ich muss da noch zusätzliche Informationen einholen. Moderne KIs haben nämlich die Möglichkeit, sogenannte Werkzeuge einzusetzen, also beispielsweise eine Internetsuchmaschine anzuschmeißen. Das heißt, da werden dann tatsächlich Informationen im Netz gesucht, Quellen gesucht und reingezogen. Und das ist natürlich aus journalistischer Perspektive ein Schritt besser, weil diese Quellen kann ich mir dann angucken, kann sie auch überprüfen, was taugen die mit den üblichen Sachen. Ne? Und eine der Sachen, die wir eben auch lernen müssen, ist, dass wir auf solche vermeintlichen Details achten. Antwortet mir da gerade selbst das Sprachmodell oder hat das eine Suchmaschine eingesetzt und holt Quellen dazu? Das macht durchaus einen Unterschied. Wie ist es mit diesen Quellen umgegangen? Hat es sie korrekt verarbeitet? Und ja, ich denke, das wird mir genauso zur zweiten Natur mit der Zeit oder wird uns genauso zur zweiten Natur mit der Zeit, wie wenn wir Wikipedia einsetzen, was ja immer erstmal gut ist, um sich in ein Thema einzufinden. Aber spätestens, wenn es dann auf Präzision ankommt, muss ich dann eben immer in die Quellen reingucken. Das ist ja bei Wikipedia so ganz ähnlich, weil ich letzten Endes nicht weiß, wo es herkommt.
Mhm. Genau, zur Verantwortung hatten Sie schon gesagt, dass die Verantwortung letztendlich natürlich bei uns, bei den Nutzerinnen und Nutzern liegt. Und es gibt noch ein anderes Stichwort, Transparenz. Ne? Also wir alle, viele von uns, sind mittlerweile es gewohnt, mit solchen Werkzeugen halt zu arbeiten, sie einzusetzen. Sie haben das vorhin gerade erzählt, beispielsweise im Online-Journalismus oder auch im klassischen Print-Journalismus Schlagzeilen erfinden, vielleicht Teaser-Texte erfinden, Zwischenüberschriften, die zünden, SEO-Optimierung und solche Dinge. Transparenz wäre noch so ein Stichwort, wo ich ganz gerne von Ihnen was zu hören würde. Sollten wir klar machen, dass jetzt, ich mache ein anderes Beispiel, wenn ich jetzt in meiner Lokalzeitung einen größeren Text über ein bestimmtes Thema lese, dann steht manchmal unten dran mit dpa beispielsweise. Also ich weiß, dass der Journalist, die Journalistin auf Material von der dpa, von der Deutschen Presseagentur zurückgegriffen hat und das mit seinen eigenen Informationen sozusagen anreichert. So ähnlich arbeiten wir ja vielleicht auch mit der KI. Sollten wir das kenntlich machen? Müssen wir das kenntlich machen? Oder bewegt sich das im Moment noch auch in so einer Grauzone?
Naja, für Bild ist es ganz einfach, da müssen wir es. Ne? Es gibt uns auch der AI Act der EU vor, dass wir solche synthetisch generierten Inhalte kennzeichnen müssen, wobei es da einfach auch mal man natürlich sehr genau unterscheiden muss. Also was wir zum Beispiel sagen, was extrem problematisch ist, worauf wir auch verzichten, sind KI-Inhalte, die so aussehen, als seien es reale Szenen, sind es aber nicht. Also die den Eindruck erwecken, man habe hier ein wirkliches Ereignis gefilmt. Tatsächlich sind das aber KI-generierte Bilder. Also und im Nachrichtenumfeld muss man da ohnehin einfach sehr, sehr zurückhaltend sein, selbst mit Visualisierungen, wo man KI ja für Dinge einsetzen könnte, wo keine Kamera je hinkommt. Da könnte ich ja versucht sein, das irgendwie mit KI darzustellen. Aber das ist einfach sehr problematisch, weil die Menschen ja dann doch erwarten, dass wenn sie die Nachrichten einschalten, dass sie da reale Bilder kriegen und nicht irgendwelche künstlich nachgestellten. Also und KI-Inhalte als Bild muss man relativ klar transparent machen, wobei das natürlich auch so eine Sache ist, brauche ich das wirklich in einem Spielfilm? Ne? Wir sind da in der Ansicht, bei fiktionalen Inhalten greift das nicht im gleichen Maße. Auch wenn es dann, Sie haben gesagt, naja gut, muss ich das nicht dazu schreiben, wenn ich ChatGPT als Quelle verwendet habe, so ähnlich wie ich dpa als Quelle verwendet habe, würde ich auch wieder sagen, im Prinzip ja, aber kommt ja auch so ein bisschen drauf an. Ne? Wenn ich zu meinem Text mir bei dpa 3-4 Informationen dazu hole, dann würde ich in der Regel das nicht ausweisen. Ich würde auch nicht ausweisen, wenn ich mir von ChatGPT Überschriftenvorschläge machen lasse und da am Ende dann einen von auswähle und noch ein bisschen abwandle. Dinge, die man substanziell mit generativer KI erstellt, da sollte man schon Transparenz herstellen. Wobei wir auch wissen, wir haben da so ein bisschen ein kleines Problem. Ein Wissenschaftler, der sich damit beschäftigt hat, hat mal das Transparenzparadoxon genannt. Das hängt damit zusammen, dass viele Nutzerinnen und Nutzer sehr große Vorbehalte gegen KI haben. Interessanterweise ist es wohl so, dass je weniger ich diese Technologie verstehe, desto eher neigt sie dazu, mir Angst zu machen und auch irgendwie Sachen so ein bisschen unter den Generalverdacht zu stellen, da ist getrickst worden. Ne? Und das heißt, Nachrichtenorganisationen oder überhaupt Medien, die sagen, ja guck mal, hier arbeiten wir mit KI, die können möglicherweise nicht das erreichen, was sie wollen, nämlich mehr Glaubwürdigkeit und Transparenz, sondern das genaue Gegenteil, dass Menschen sagen so, die tricksen ja überall mit KI. Andererseits haben wir natürlich auch eine gewisse Gewöhnung. Wir haben das inzwischen unter sehr vielen Nachrichtenartikeln oder Informationsartikeln bei privaten Konkurrenten sehen wir, dass da unten drunter kleingedruckt steht, mit Unterstützung von generativer KI erstellt. Und von daher wird es da sicher auch eine Gewöhnung geben, eine kleine. Und da ist es dann nur fair, dass man alles, mit dem man substanziell arbeitet, ausweist. Mhm.
Vielleicht noch ganz kurz zur Erläuterung. Also so, Sie haben eben gerade von generativer KI gesprochen, also sozusagen Modellen. Ich habe es jetzt für unsere Hörerinnen und Hörer nochmal recherchiert. Eben Sprachmodelle wie ChatGPT, die in der Lage sind, auf der Basis von antrainierten Informationen eigene Inhalte zu generieren. So ist es, glaube ich, irgendwie definiert. Ne? Mhm. Okay, wenn wir jetzt, wir blicken vielleicht mal so ein Stück weit in die Zukunft. Da sind wir, ich meine, immer wieder so ein bisschen der Blick in die Glaskugel natürlich. Aber ich sag mal, in Bezug auf das, was Sie jetzt wissen und Sie informieren und sich ja sehr, sehr breit und setzen sich kritisch mit dem Thema auseinander. Wie sehen Sie die zukünftige Entwicklung von KI im Journalismus?
Ach, große Atempause, weil das ist jetzt wirklich aus der Rubrik Prognosen sind dann besonders schwierig, wenn sie die Zukunft betreffen. Wir wissen, dass sich Dinge oft dann doch nicht so schnell ändern, wie wir das mal annehmen. Aber wenn, dann tun sie es mit Macht. Ne? Also ich sehe durchaus auch, dass ich einfach dadurch, dass die Technologie sich so schnell weiterentwickelt, dass da so Dinge, von denen ich noch vor ein, zwei Jahren gesagt habe, ach was, das werden wir, die Frage wird sich nicht stellen, dass sich da das ein oder andere noch verändert hat. Also es ist zum Beispiel so, dass in den letzten, ja, ich möchte fast sagen, in den letzten Wochen erst haben die KIs ganz gut recherchieren gelernt. Es ist so, dadurch, dass jetzt eben viele neuere KIs auch Internetsuchmaschinen einbinden können und mit diesen Informationen intelligent umgehen, kann ich mir bei vielen KIs, bei ChatGPT zum Beispiel mit den neueren Modellen, die man als Bezahlkunde hat, aber auch bei einem Dienst wie Google Gemini, da hat man einen sogenannten Deep Research Assistant. Das heißt, da sagt man, naja, ich möchte alles wissen über, sagen wir, Naturschutzprojekte im Umkreis von Kassel. Und dann fängt diese KI an zu suchen, Suchen zu generieren, diese Informationen aus den Suchen zu verarbeiten und mir aus dem Ganzen ein Dossier zusammenzustellen. Interessanterweise merken wir dann daran, wie ungeduldig wir geworden sind. Auf diese Dossiers muss man nämlich dann mehrere Minuten warten und das ist für viele dann auch schon eine kleine Prüfung, wenn es auf einmal nicht gleich kommt. Aber nach diesen mehreren Minuten habe ich dann ein längeres Textdokument mit jeder Menge Quellen, wo ich weiterarbeiten kann und wo ich dann schon mal so eine erste Einschätzung habe. Und auch diese Research Assistants bauen manchmal Unfug. Das muss man auch klar sagen. Ich hatte den neulich einen eingesetzt und habe mal versucht, einen Faktencheck für ein bestehendes Manuskript zu machen. Und der hat ein paar Falschinformationen bewusst, die ich da bewusst reinplatziert hatte, um das zu testen, einfach so durchgewunken. Ja, also das Risiko gibt's weiter. Aber so als Anfang ist das gar nicht schlecht und ich könnte es etwas böse so sagen, inzwischen kann die KI besser recherchieren als viele Kolleginnen und Kollegen, ne, um es jetzt mal zu überspitzen. Wie weit das dann zum Einsatz kommt, tja, weiß es nicht. Ich glaube, wir werden uns dann sehr schnell daran gewöhnen, dass wir sowas nutzen, um große Mengen Informationen durchzugucken. Es wird auch ein besserer Journalismus an vielen Stellen möglich. Das hat man jetzt gesehen. Jetzt sind in den USA gerade wieder die Pulitzerpreise genannt worden und da sind sehr viele Projekte dabei, die setzen KI ein. Aber nicht, dass ChatGPT irgendwie den Text schreiben würde oder so, sondern das sind KI-Spezialanwendungen, die die Teams eingesetzt haben, um Dinge herauszufinden und Dinge herauszuarbeiten, die man sonst nicht hätte herausarbeiten können. Also als so ein spezialisiertes Werkzeug. Das ist so die eine Seite. Die andere ist allerdings, neben diesen immer besseren Werkzeugen, um immer bessere Geschichten zu machen, dass wir natürlich nicht wissen, wie sich das so auf das ganze Umfeld auswirkt. Natürlich ist es immer leichter mit eben generativer KI, mit Textgeneratoren, aber auch mit Bild- und Video- und Tongeneratoren und KI-generierten Stimminhalte zu erzeugen. Wir sehen das auf TikTok, wir sehen das auf Instagram, da ist so der Anteil von rein KI-generierten Influencern doch auch schon massiv gestiegen in den letzten paar Monaten, ne? Und natürlich haben die großen Tech-Konzerne jetzt nicht unbedingt das Wohl des Journalismus im Blick, sondern für die ist es durchaus denkbar, eine Welt zu haben, in der die Leute einfach ihre Dienste fragen. Man sieht das jetzt schon auch bei Google beispielsweise. Die meisten Leute googeln, wenn sie irgendwas suchen wollen. Das ist ja in der deutschen Sprache, ist googeln so ein bisschen was wie Tempotaschentuch oder sonst was. Also so, wo eine Marke gewissermaßen für das ganze Prinzip steht. Google hat, glaube ich, einen Marktanteil von über 90%, wenn ich mich richtig erinnere. Aber wenn man jetzt bei Google was sucht, dann kriegt man eben nicht nur Quellen genannt, sondern man kriegt häufig auch so eine KI-Zusammenfassung, wo einem die wichtigsten Dinge schon in einen Text kondensiert sind. Das ist ein schöner Service für Nutzerinnen und Nutzer, aber es führt natürlich dazu, dass diejenigen, die die Informationen mal recherchiert und herangebaggert haben, gar nicht mehr in Erscheinung treten. Ja, und das die Nutzer, die auf diese Google-Anfrage beispielsweise, kann ich jetzt im Juni noch Tomaten anpflanzen? Ja, da kriege ich dann unter anderem einen Artikel vom NDR empfohlen. Aber die wichtigsten Informationen aus diesem Artikel, die landen dann eben schon in der KI-Zusammenfassung. Das heißt, dass natürlich der NDR, der diesen Artikel dahinter erstellt hat, auch so ein bisschen deutlich weniger sichtbar wird. Was das mit uns Journalistinnen und Journalisten macht, weiß ich noch nicht.
Okay, also wir bewegen uns so ein Stück weit auf die Zielgerade unseres Gesprächs zu. Vielleicht noch eine Frage in Richtung, also ich habe jetzt gerade neulich mal ein Treffen gehabt mit einem jungen Kollegen, Mitte 20, der jetzt zum NDR gegangen ist, Tagesschau-Redaktion. Und ich habe in diesem Gespräch gemerkt, dass der kommt relativ frisch von der Journalistenschule und dass die jungen Leute schon vollkommen anders drauf sind wie unsere Generation. Also was diese Themen halt angeht. Ne? Und Frage an Sie, welche Kompetenzen sollten angehende Journalistinnen und Journalisten im Umgang mit KI erwerben, sich drauf schaffen, um diese Tools, die ja zukünftig noch stärker in unseren Arbeitsalltag, sage ich mal, sich einbringen werden, ja, gut und sinnvoll zu nutzen im Sinne eines qualitativ hochwertigen Journalismus?
Ich glaube, dass Sie so diese Basiskompetenzen haben müssen und verstehen, was da eigentlich passiert. Dass das nicht Magie ist, sondern eine Technologie und was die eigentlich macht. Wie ChatGPT das schafft, dass es Ihnen eine Antwort liefert. Wo das herkommt, ne, oder eben auch nicht. Das gehört zum Basiswissen, was man, glaube ich, haben muss. Genauso wie man so einigermaßen verstehen muss, was passiert, wenn ich eine Internetsuchmaschine anschmeiße. Ne, die liefert mir ja auch keine Antworten aus leerer Luft. Es gehört, glaube ich, weiter auch dazu, diese Kompetenz damit kritisch umzugehen und das aber auch so einzusetzen, dass ich auch das kriege, was ich will. Noch vor 2 Jahren, als so die ersten KI-Services breit nutzbar waren, da hat man gesagt, ja, jetzt sind Prompt-Engineers die großen Helden und das ist der Job der Zukunft. Also die Leute, die besonders gut Prompts schreiben können, also Arbeitsanweisungen für eine KI, dass die auch genau macht, was man will. Das wird sich nicht bewahrheiten, beziehungsweise bewahrheitet haben, weil Prompt Engineering ist so eine Basiskompetenz. Also, dass man weiß, wie man aus einer KI das Optimale rauskriegt und beispielsweise dann auch versteht, naja, wenn ich einmal von ChatGPT nicht das bekomme, was ich will, das kann einfach Pech gewesen sein, einfach weil der Zufall bei diesen KIs eine riesengroße Rolle spielt. Und das muss ich dann halt wissen. Das liegt nicht daran, dass ich zu doof bin oder dass die KI zu doof ist, sondern vielleicht hat es einfach beim ersten Mal nicht geklappt. Also muss ich es nochmal in einer neuen Variante probieren. Und so etwas zu wissen und sich da nicht abschrecken zu lassen, das gehört so zum Grundwissen. Kreativ mit Tools rumprobieren, neue Möglichkeiten austesten, das war nie schlecht im Journalismus und das wird, glaube ich, immer wichtiger. Und eine Sache, die ich dazu zähle, auch wenn ich da ein bisschen voreingenommen bin, ich glaube, dass es Journalistinnen und Journalisten gut ansteht, so ein bisschen zu lernen, mit KI-Unterstützung zu programmieren. Unsere Welt ist immer mehr bestimmt von Daten. Und an diese Daten ranzukommen und diese Daten auszuwerten, das kann man inzwischen ganz gut auch mit der Unterstützung von KIs automatisieren. Allerdings ist es dann nicht so, dass ich den Zauberstab schwinge und sage, KI löst mein Problem, sondern ich muss so ein bisschen verstehen, was passiert, wenn ich zum Beispiel einer KI Anweisungen erteile, lies für mich die und die Statistiken aus der und der Datenbank aus und arbeite das auf. Ne? Und ich muss also sozusagen lernen, mit der KI ein Team zu bilden und da dann neue Dinge zu erreichen. Nur gerade, weil ja viele Leute im Journalismus so sagen, naja, also programmieren, ich weiß nicht, ich wollte ja eigentlich mit Texten arbeiten. Ne? Also diese sehr technische Seite so ein bisschen umarmen und sich davon da auch von der KI begleiten und führen zu lassen, das ist, glaube ich, eine ganz wichtige Fähigkeit, die einem einen echten Wettbewerbsvorteil verschafft.
Ja, und vielleicht, wo Sie das gerade sagen, ne, also wir redeten ja in Redaktionen auch immer wieder mal davon, dass es sogenannte Edelfedern gibt. Ja, also so die Leute, die jetzt irgendwelche super Texte schreiben und so weiter und so weiter. Was Sie ja gerade ansprechen, Stichwort Datenjournalismus und die das Nutzen dieser Möglichkeiten, das könnte ja auch dafür sprechen, in Redaktionen, die sich mit wirklich komplexen Themen auseinandersetzen, eben Teams zu bilden, wie man es in anderen Zusammenhängen auch macht, wo jeder seine Kompetenzen einbringt, damit man sozusagen gemeinsam Crowd-Intelligenz sozusagen mehr erreichen kann als jeder Einzelne. Schätzen Sie, dass das auch eine Option ist?
Absolut, absolut. Und am anderen Ende, und das ist natürlich auch noch viel wichtiger, sich besinnen auf journalistische Kernkompetenzen. Das fängt bei so ganz banalen Sachen an, wie wenn ich überprüfen will, ob was KI-generiert ist oder nicht. Sind Bilder echt authentisch oder sind die mithilfe von KI dann auch manipuliert oder gar gefälscht? Da helfen mir die alten Rechercheskills, nämlich unter dem Strich die zweite Quelle suchen, mich fragen, wie sah es denn da wirklich aus, und dann zum Telefon zu greifen und Leute anzurufen, die da vor Ort waren, ne, und den Kontakt aufzunehmen und auch selber hinzufahren. Überhaupt dieses Vor-Ort-Sein als Reporterin, als Reporter, da zu sein, wo was passiert und mit den Menschen zu sprechen, die daran beteiligt sind, weil das ist der Punkt, den uns die KI noch nicht abnehmen wird auf absehbare Zeit, und das ist ja auch gut so.
Okay. Das war, glaube ich, ein ganz schönes Schlusswort, Herr Eggers. Ich bedanke mich recht herzlich. Bei uns war heute zu Gast Jan Eggers, Journalist und KI-Koordinator beim öffentlich-rechtlichen Rundfunk sowie Trainer im Bereich generative KI. Ich bedanke mich ganz, ganz herzlich, dass Sie sich die Zeit genommen haben. Und ja, alles Gute für Sie, alles Gute für einen weiteren qualitätvollen Journalismus. Und wir sind gespannt, in welche Richtung sich diese Dinge noch bewegen werden.
Ja, herzlichen Dank für die Einladung. Tschüss.